Willkommen, Professor Antje Krause hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Wie geht es dir?
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Hast du dich irgendwie vorbereitet?
Ich habe mal in die Podcasts reingehört, in die bisherigen. Und ansonsten lasse ich es einfach auf mich zukommen.
Dr. Beatrix Förster, herzlich willkommen hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz.
Dankeschön.
Wann wird das ein richtig gutes Gespräch?
Ja, wenn man eine Verbindung findet. Also wenn man irgendwas findet, was man gemeinsam hat, worüber man sich austauschen kann, wo man eigentlich immer weiter drüber sprechen möchte.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu einem neuen Blind Date hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Unsere Blind Date Gäste sitzen sich wieder. Unsere Blind Date Gäste sitzen sich wieder gegenüber, schauen sich an, rätseln noch, wer ist die andere Frau, die hier sitzt. Ich darf euch vorstellen, Professor Antje Krause, das ist Dr. Beatrix Förster. Beatrix, das ist Professor Antje Krause. Willkommen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Jetzt natürlich die große, wichtige Frage. Wir haben euch eben in getrennte Räume gesetzt. Ihr habt euch vorher hier bei uns im Studio noch nicht gesehen. Kennt ihr euch?
Wir bilden uns das ein, ne?
Genau, mein erster Reflex war, wir haben uns schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht, wo.
Aber jetzt nicht so, dass ihr sagt, ihr wisst, wer ihr seid. Also es ist immer noch ein Blind Date. Dann wollen wir jetzt euch natürlich kennenlernen und ihr euch gegenseitig. Beatrix, magst du mal erzählen, was machst du?
Also ich habe eine Biotech-Firma, die heißt Doderm, ist in Koblenz. Und wir geben Menschen oder auch Menschen mit Tieren, die unter Hautproblemen leiden, Produkte an die Hand, um die Hautprobleme besser managen zu können.
Okay. Mein Name ist Antje Krause und ich bin Präsidentin der Technischen Hochschule Bingen.
Schon mal ein bisschen mehr Vorstellung. Um dann euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht auch von einer ganz anderen Seite, haben wir euch auch gebeten, bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz ein Geschenk mitzubringen. Und das Besondere ist ja immer, dass ihr nicht wisst, für wen ihr es mitbringt. Und gleichzeitig soll es ja auch so ein bisschen eure Arbeit oder euch beschreiben. Antje, was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Zollstock mitgebracht. Natürlich mit Werbung der Technischen Hochschule Bingen drauf. Wir sind praktisch die Besten. Das heißt, wir sind eben eine technische Hochschule. Wir sind rein im naturwissenschaftlich-technischen Bereich unterwegs. Und ich finde den Zollstock eigentlich immer sehr gut, weil der wirklich dafür steht, anwendungsorientiert zu sein, praktisch zu sein, etwas in die Hand zu nehmen und loszuarbeiten. Auf der anderen Seite aber auch Dinge zu vermessen, Dinge im Blick zu haben, ja, mit Zahlen umgehen zu können. Auch das gehört natürlich zu dem Ganzen dazu.
Ja, danke schön.
Ihr dürft das Geschenk übergeben, genau. Ich gebe es mal rüber und dann nachher dann gleich noch weitere Fragen dazu stellen. Beatrix, was hast du mitgebracht? Ich habe ja fast eine Ahnung.
Ich habe einmal was mitgebracht, worum sich alles bei uns dreht, also womit ich mich den ganzen Tag beschäftige, und das ist was für dein Pferd.
Pferd, das ich nicht habe.
Genau, jetzt sagst du wahrscheinlich, ich habe ja gar kein Pferd. Und dann habe ich gedacht, das kann ich ja auch ändern. Du bekommst also zwei Geschenke von mir.
Okay.
Eins musst du noch auspacken.
Und was ist das genau?
Das ist dieses Hautgel, was wir entwickelt haben, was das Mikrobiom unterstützt mit Immunfaktoren, also insbesondere Antikörpern aus der Kuhmilch.
Okay. Ich sehe schon meine Kollegin aus der Agrarwirtschaft, die sich darüber sehr freuen wird.
Du kannst es gern weitergeben. Genau. Aber trotzdem bekommst du noch ein Pferd dazu. Genau.
Ich bekomme noch ein Pferd dazu. Genau. Das sieht so nach Zebra aus.
Also ein Taschenpferd.
Eingepackt, da kannst du ja, Antje, das gleich mal noch. Pack's ruhig mal aus.
Pferd für die Tasche.
Wolltest du immer ein Pferd haben, Antje?
Ich bin auf dem Lande aufgewachsen und ich bin auch wirklich mal geritten.
Ach, guck mal, vielleicht. Oh, das ist ja auch noch ein total süß.
Und mein erster Berufswunsch war Tiermedizin.
Aha. Ah, oh mein Gott, das ist super.
Ja, super.
Das war's schon.
Genau, sehr pflegeleicht.
Aber jetzt, wo du schon gesagt hast, dein erster Berufswunsch war Tiermedizin, kannst du noch mal so ein bisschen deinen Werdegang erzählen?
Oh, es war schwierig.
Okay, wir haben eine halbe Stunde Zeit.
Also Tiermedizin war wirklich mein erster Berufswunsch, aber richtig große Tiere. Also Pferde passen da schon rein, Schweine, Kühe, Hühner und so weiter. Also wirklich Landtierarzt. Das war damals auch so die Zeit, wo diese ganzen Landtierarzt-Serien im Fernsehen kamen.
Ja.
Und ich bin eben auf dem Lande aufgewachsen, umgeben von Tieren, also von daher passte das schon. Was mir da natürlich reingegrätscht ist, war mein nicht so perfektes Abitur. Das heißt, ich habe dann so ein bisschen überlegt, was eigentlich passt. Ich habe mich für Naturwissenschaften interessiert. Und dann kam eine Freundin und sagte, wie sieht es denn mit Informatik aus? Und dann dachte ich, Informatik, wer macht denn Informatik? Damals war das wirklich noch nicht so Thema. Hab da mal reingeguckt und war hellauf begeistert davon und habe eine Ausbildung erstmal gemacht im Bereich Informatik. Hab dann als Programmiererin gearbeitet, Supermarktkassen programmiert, was wahnsinnig spannend ist, was man aber nach 2 Jahren dann nicht mehr so spannend findet. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich denn Naturwissenschaften und Informatik zusammenbringen? Und genau in dem Augenblick wurde der erste Studiengang Naturwissenschaftliche Informatik gegründet an der Universität Bielefeld. Das heißt, ich bin nach Bielefeld gegangen zum Studieren. Und das hat ganz einfach ganz hervorragend gepasst in der Zeit. Danach war ich am Deutschen Krebsforschungszentrum, habe dort Bioinformatik gemacht. Dann bin ich ans Max-Planck-Institut in Berlin gewechselt, auch in die Bioinformatik dort. Und dann habe ich mich so umgeschaut, was kann ich denn so nach der Promotion machen, was passt da? Und ich wollte eigentlich mehr wieder in den Anwendungsbereich zurück. Also ich bin ja aus der Programmierer-Riege gekommen und dachte, nee, ich will Sachen machen, die man sofort umsetzen kann, anwendungsbezogen, wirklich Praxisbezug haben. Und habe mich umgeschaut nach Professuren an Fachhochschulen. Und dann bin ich erst an der Technischen Hochschule in Wildau gewesen, das ist in Brandenburg, direkt neben Berlin, und bin von dort dann nach Bingen gewechselt, 2007.
Dann als Professorin?
Als Professorin für Bioinformatik und das hat mir auch wahnsinnigen Spaß gemacht. Zwischendurch war ich dort dann aber Vizepräsidentin für Forschung und Technologietransfer und habe gedacht, so Hochschulentwicklung ist auch spannend. Dann bin ich erstmal wieder in die Professorenriege und dann kam jetzt so 2020 so der Augenblick, wo ich dachte, jetzt wäre es genau richtig eigentlich.
Kannst du noch mal was zu Bioinformatik sagen?
Ja, es ist eigentlich Bioinformatik. Ja, genau. Eigentlich sollte das so jetzt nach der Corona-Zeit jeder wissen, was Bioinformatik ist. Denn wir hätten keinen Impfstoff, wenn es keine Bioinformatiker gäbe. Und auch bei BioNTech gibt es viele Bioinformatiker, die aus Bingen kommen. Das freut mich persönlich natürlich sehr. Ja, Bioinformatik beschäftigt sich mit Molekularbiologie, Genetik, Evolution, also mit dem, was bei uns im Erbgut ist. Das ist so der Klassiker eigentlich in der Bioinformatik. Das ist ja ein großer Text, den wir haben. Wir machen eigentlich Textverarbeitung an der Stelle. Und das macht man eben im Computer dann in der Informatik.
Mhm, spannend. Beatrix, jetzt hat wahrscheinlich in deinem Kopf schon so, wo sind die Gemeinsamkeiten? Aber jetzt erzähl mal, wie war dein Werdegang? Wie bist du dann zu Doderm gekommen? Was hat das mit deiner Ausbildung und deinem Beruf zu tun?
Ja, also ich habe Humanbiologie studiert in Marburg. Das ist im Prinzip theoretische Medizin. Da ist man natürlich erstmal ausgebildet, um zu forschen, aber hat ein ganz klares Interesse auch für die medizinische Anwendung. Also ich habe immer studiert, um dann auch später wirklich mal was damit zu machen und nicht um nur Erkenntnis zu gewinnen, sondern auch wirklich irgendwann mal ein Produkt zu haben oder eine Methode oder was auch immer, die die Medizin verbessern kann. Genau, also habe erst studiert, dann habe ich promoviert, auch am Max-Planck-Institut, allerdings in Martinsried, also in der Nähe von München.
Ja, das kenne ich.
Habe da Krebsforschung gemacht.
Das ist ja
genau, und habe dann noch Postdoc gemacht, so der ganz klassische Weg in Stanford, und habe dann da mich mit dem Immunsystem auseinandergesetzt. Krebs ist ja im Prinzip ein zu schwaches Immunsystem, um entartete Zellen abzuwehren, und Allergien, das ist so der andere Teil der Waage oder der andere Bereich, wenn das Immunsystem überreagiert. Also mich hat beides interessiert, auch wie die miteinander zusammenhängen, und habe darüber dann über Allergien in Stanford geforscht. Bin dann wieder zurück nach Deutschland und war in einer Biotech-Firma Und da habe ich gesehen, also wir hatten ein Produkt, ein Antikörper, also da fängt der Antikörper an, oder ich habe vorher auch schon mit Antikörpern gearbeitet, aber da war wirklich der Antikörper in der Praxis. Wir hatten den ersten zugelassen gegen Krebs und der hat auch gut funktioniert und trotzdem haben wir Patienten an multiresistente Infektionen verloren. Und das hat mich geärgert und genervt und auch traurig gemacht. Und dann kam die erste Idee, könnte man nicht auch Antikörper einsetzen gegen Bakterien oder gegen Erreger? Das war so der allererste Anfang von Doderm oder der erste Gedanke. Nun haben jetzt diese klassischen Krebsantikörper, die eignen sich dafür nicht, weil die ja im Prinzip den Unterschied zwischen einer normalen und einer entarteten Zelle erkennen müssen. Also die binden die an einer Stelle. Bakterien sind sehr vielfältig, verändern sich ständig. Die muss man halt an verschiedenen Stellen angreifen können. Und durch verschiedene Gespräche, es war dann so ein Prozess, irgendwann sind wir bei den Antikörpern aus der Milch gelandet. Und haben dann nochmal 10 Jahre Forschung gemacht, tatsächlich damit.
Genau. 10 Jahre Forschung steckt da drin.
Ja.
Aber da war das dann noch nicht Doderm, sondern.
Nee, das war halt noch ein, schon auch ein Exist-Forschungstransfer-Projekt heißt, also wirklich ein Projekt mit dem Ziel, damit eine Firma zu gründen. Aber genau, die mussten erst noch reingehen, um wirklich zu verstehen, was können die Antikörper, was können sie nicht, was ist die Limitation, wie setzt man sie am besten ein. Und dann auch ganz zielgerichtet für die Haut, weil hier kann man am besten Alternativen einsetzen, um wirklich Antibiotika zu sparen. Und wenn wir die sparen, dann haben wir auch weniger Resistenzen. Also dieser Druck, der auf den Bakterien lastet, um zu mutieren, um sich aus diesem Therapiedruck mit Antibiotika rauszuwinden, der lässt dann nach und dann sind sie auch wieder therapierbar. Also genau.
Welche Fragen gehen dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Wie passt denn da die Bioinformatik rein?
Ich habe tatsächlich während meiner Forschungszeit mit Bioinformatikern zusammengearbeitet. Also ich habe zum Teil an der LMU in München, zum Teil aber auch an der Uniklinik in Utrecht gearbeitet. Und da waren Bioinformatiker, insbesondere um zu gucken, welche Mutationen haben wir denn oder welche Resistenzen haben wir in Bakterien, wie werden die transferiert von einem Bakterium zum anderen? Ist es ein Problem, wenn wir jetzt resistente Darmbakterien haben? Können die halt vielleicht an andere Darmbakterien ihre Resistenz übertragen? Das war so mein Mikrobiomfeld und da waren tatsächlich auch Bioinformatiker.
Ja, ich finde das immer sehr spannend. Also wir haben natürlich auch viele Studieninteressierte, die sagen, oh, Biologie ist toll oder Biotechnologie. Und ich sage dann immer, ja, aber ohne Informatik geht das heute alles gar nicht mehr. Also es muss jetzt nicht ja Hardcore-Informatik sein, aber man muss doch ein gewisses Grundverständnis inzwischen haben, beziehungsweise man muss auch sich mit Informatikern unterhalten können und Software nutzen. Das gehört einfach auch zum Alltag heute dazu.
Ja, was wir auch tatsächlich gemacht haben, also wir gucken uns ja dann auf der Haut zum Beispiel an, was passiert denn auf der Haut? Also Entzündungen gehen runter zum Beispiel und das sind dann auch wieder Gene, die runterreguliert werden. Das waren tatsächlich auch die Berührungspunkte mit den Bioinformatikern, die gesehen haben, die Entzündungsgene.
Jetzt warst du ja Wissenschaftlerin und jetzt bist du Gründerin.
Ja.
Was ist der Unterschied in deiner Arbeit, in deiner täglichen Arbeit?
Oh, der ist ja anders, aber ich denke mal, tief in meinem Herzen war ich schon immer Unternehmer. Also ich habe schon ganz früh immer gesagt, ich werde mal Unternehmer und ich werde mal eine Firma gründen und bin immer so mit offenen Augen durch die Welt gegangen. Wo könnte man denn was verbessern? Wo sind denn tolle Ideen? Die Arbeitsweise ist natürlich ganz anders. Also als Wissenschaftler plant man Experimente, führt sie durch, wertet aus, vieles geht dann auch daneben. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz, braucht man allerdings auch als Unternehmer. Und jetzt habe ich eine ganz andere Tätigkeit. Ne? Ich bin so die Spinne im Netz im Prinzip, halte das Team zusammen, gucke, dass alles vorangeht, kommuniziere nach außen, auch mit unseren Investoren zum Beispiel. Ja, es ist eigentlich für mich so der nächste logische Schritt. Also wirklich das, die ganze Basis, die ich aufgebaut habe, wirklich weiter voranzutreiben und gut in den Markt reinzusetzen.
Welche Fragen hast du an Antje?
Was machst du genau? Also Bioinformatik in Bingen?
Ja, im Moment mache ich keine Bioinformatik mehr. Also ich bin jetzt seit Oktober 2021 Präsidentin der Hochschule.
Ja.
Und Bioinformatik ist ein kleiner Teil in der Hochschule. Das heißt, wir sind eben eine technische Hochschule, die hervorgegangen ist aus Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, so die Klassiker. Wir haben jetzt gerade Jubiläum gehabt, 125 Jahre. Das ist schon eine Tradition, auf die wir da bauen. Aber daraus ist natürlich vieles Moderne auch dann entstanden. Also eben auch die Informatik, die Biotechnologie. Wir haben einen großen Bereich mit Umweltschutz und Klimaschutz, der jetzt auch schon 50 Jahre alt ist. Damals haben das viele, glaube ich, belächelt vor 50 Jahren, dass man sich damit beschäftigt, und heute sind alle heilfroh, dass wir es haben. Wir haben eben auch eine große Agrarwirtschaft bei uns. Wir sind die einzige agrarwirtschaftliche Hochschule in Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir haben auch einen eigenen agrarwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben auch Schafe, Kühe, Schweine, Hühner vor Ort. So gehört sich das auch. Ja, ich versuche das alles zusammenzuhalten. Mhm. Wir sind eine relativ kleine Hochschule mit 2300 Studierenden. Und was mich als Präsidentin aber so ungeheuer gereizt hat, auch deswegen wollte ich Präsidentin werden, ist dieses Spektrum, was wir haben. Also zum Beispiel den Maschinenbau mit dem Umweltschutz zu verknüpfen, das ist eine große Chance, glaube ich. Oder umgekehrt auch den Umweltschutz dann wieder mit Digitalisierung, mit der Informatik zu verknüpfen, weil mir der Kollege aus dem Klimaschutz sagt mir immer, ich habe so viele Daten, die müssen verarbeitet werden. Und ich glaube, da bieten sich so ungeheuer viele Kombinationsmöglichkeiten, die wir im Moment noch gar nicht so richtig ausnutzen.
Mhm. Also siehst Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten,
ja,
auch.
Ja.
Viele Möglichkeiten und viele Verknüpfungsmöglichkeiten.
Ja, ich bin immer sehr fasziniert von jemandem, der gründet. Weil das ja doch auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Ich meine, ich bin jetzt verbeamtet, also. Aber ich habe mir früher auch gesagt, eigentlich gibt es nur diese zwei Wege, wenn man wirklich relativ frei arbeiten möchte und kein Interesse hat an so einem 9-to-5-Job. Wenn man auch selber Dinge voranbringen will, selber gestalten möchte. Also entweder man macht sich selbstständig, gründet, oder man ist wirklich in einer Position, in einer Leitungsposition, wo man auch Gestaltungsspielraum hat.
Das fand ich so spannend, weil das hast du ganz am Anfang gesagt und jetzt nochmal dieses, und dann wollte ich Präsidentin werden. Was hast du da gesehen? Also jetzt eben hast du ja schon gesagt, ich konnte gestalten, aber was hast du auch explizit an der TA Bingen gesehen, dass du gesagt hast, so deswegen muss ich diesen Job machen, weil ich werde es dann auf eine bestimmte Art und Weise
umsetzen. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe mich nicht nur an der TA Bingen um den Job beworben.
Was? Nein, aber was, ich glaube, viele schauen ja auch auf so ein Präsidentenamt, denken, ah, okay, was macht die da? Was für einen Einfluss hat sie? Sagt man so überhaupt, das hat was dann mit meiner Person zu tun, oder kommt dann das?
Ne, es ist ein Team. Es ist natürlich, das ist eine komplett demokratische Struktur, eine Hochschule. Das heißt, es ist nicht so, ich sitze da oben und bestimme alles, sondern die ist natürlich durch Gremien gesteuert. Und auch das finde ich so wahnsinnig spannend. Also ich bin ein großer Fan unserer Demokratie, kann ich immer wieder nur sagen. Auch eben gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Hochschule voranzubringen. Natürlich habe ich eine Idee, wo ich die Hochschule hinbringen möchte. Aber ich alleine kann das nicht machen. Das ist in einem Unternehmen auch nicht anders.
Definitiv.
Ja. Ja. Man muss alle anderen irgendwie in diese Richtung bewegen. Und ich sage manchmal so ein bisschen locker, ich habe so viel gelernt von meinen Studierenden, eben auch meine Studierenden in die Richtung zu bewegen, in die ich sie bringen möchte, dass ich vieles von dem jetzt auch als Präsidentin anwenden kann.
Aber was siehst du in der Hochschule? Du hast vorhin schon gesagt, dass die Bereiche vernetzt werden sollen. Was ist dieser Standort Bingen auch für alle, die vielleicht auch noch in Bingen waren?
Einfach mal vorbeikommen.
Die sollen vorbeikommen, genau. Herzliche Einladung. Aber kannst du es vielleicht auch nochmal beschreiben?
Ja, ich sehe natürlich irgendwo auch den Innovations- und Technologiestandort Deutschland.
Ja.
Denn ich meine, irgendwo müssen Gründer auch herkommen. Wir sind jetzt nicht so die Gründerhochschule, aber ich sage auch immer, irgendjemand muss auch die Arbeit machen in Deutschland. Und das finde ich gerade so spannend an einer technischen Hochschule, weil dort genau die Arbeitskräfte eigentlich herkommen, die dann in den Firmen hier auch in der Region arbeiten.
Ja.
Wir sind eine sehr regionale Hochschule, also wenn es gerade um den technischen Bereich geht, und versorgen eben auch die Firmen in der Region, auch die sag's mal gerne, Hidden Champions im Hunsrück. Da sind wahnsinnig viele Firmen, die fast niemand kennt, aber die ganz exzellente Arbeit machen. Und wir haben eben auch viele Studierende, die zum Beispiel aus dem Hunsrück kommen, dort also in der Freiwilligen Feuerwehr sind, sich im Ort engagieren, die vielleicht mal ein paar Jahre weggehen von dort, aber eigentlich dort ihre Heimat haben.
Ja.
Und dort auch ihren Arbeitsplatz eigentlich haben. Und ich glaube, dafür sind gerade auch so kleine Hochschulen in der Region so wirklich Gold wert.
Ja.
Und ich sehe eben in unserer Hochschule eben die große Chance, ich hatte es eben schon mal gesagt, auch diese Themen miteinander zu verknüpfen. Also wir haben einfach ein Portfolio, was einfach zukunftsfähig ist.
Ja.
Und viele Firmen schlagen bei uns auf und sagen, wir brauchen Absolventen. Und ich sagte immer, ja, aber wir brauchen Studierende. Sonst haben wir keine Absolventen. Ja.
Kommt alle an die TH Wing.
Ja, aber das ist schon ein Problem in Deutschland, dass Technik nicht, so meine Kollegen sagen, Technik ist nicht mehr sexy. Also jemanden zu motivieren, Maschinenbau zu studieren oder Elektrotechnik, die winken ab und sagen, ja, sowas altbacken, das studiere ich jetzt nicht, ich suche mal irgendwas Modernes. Das andere ist, dass im Moment ganz einfach wenig Studieninteressierte da sind. Das liegt einfach an der Demografie.
Das ist auch eine Herausforderung. Beatrix, ich glaube, du, weil wir es gerade von Innovationen hatten, kannst du nochmal das Innovative an deinen Produkten erläutern? Vielleicht ja sogar an dem, was du eben geschenkt hast. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass Antje das auch nochmal verstehen möchte. Du hast es ein bisschen beschrieben, aber wenn du jetzt hier bei einem Pitch wärst und ich nachhaken würde, sag mal, was ist denn das? Gibt es das schon mal irgendwo?
Nee. Genau, es gibt einen Schlüsselinhaltsstoff und das sind Antikörper aus Überschuss Kolostrum. Also Kolostrum ist die erste Milch, die eine Kuh an ihr Kalb gibt. Die ersten Tage gehören dem Kalb. Da ist auch noch die Darmbarriere offen und das Kalb wächst, kommt zur Welt quasi ohne Antikörper und braucht die auch ganz dringend. Und die Tage danach ist es immer noch Kolostrum, also immer noch nicht Trinkmilch und es ist auch noch kein Lebensmittel, nicht als Milch zugelassen. Und das ist was beim Bauern anfällt. Also was er zum Teil noch zuführt hat, aber er darf es halt nicht verkaufen als Trinkmilch. Und die verwenden wir. Also es ist im Prinzip ein Ausgangsmaterial, was man zu Lebensmitteln zählen würde. Es ist jetzt kein Lebensmittel im Sinn, weil es nicht so verkauft werden darf. Und wir führen das in Biotechnologieprozess ein. Also wir haben so eine Schnittmenge vom Prozess her zwischen Lebensmitteltechnologie und Biotechnologie, haben da auch ganz spezielle Ausrüstung, wie wir es machen. Also wir haben Elemente aus der Getränketechnologie, aus der Lebensmitteltechnologie und Biotechnologie und gewinnen so den Antikörper. Und was der macht ist, also die Kuh hat ja hier und da mal eine Euterentzündung und hat halt besonders viel Antikörper gegen Staphylokokken. Staphylokokken sind Hautkeime. Wenn man Ekzem hat, hat man viel zu viele Staphylokokken auf der Haut und die sind auch anders als die normalen, die man auf der Haut hat. Also die setzen viel mehr Toxine frei, viel mehr Giftstoffe frei und machen dann Entzündung, schädigen die Haut, machen im Prinzip die ganze Symptomatik, Juckreiz zum Beispiel auch. Und wenn wir diese Antikörper jetzt von außen auf die Haut setzen, in unserem Gel oder wir haben auch für einen Menschen eine Creme, dann können wir diese Toxine wie so einen Magneten binden, wegholen von der Haut und die Haut hat wieder die Möglichkeit, sich selbst zu helfen und wieder sich selbst zu regenerieren, weil eben dieser Störfaktor, diese Waffe der Bakterien weg ist.
Wie lange dauert das, wenn ich es aufgetragen habe, bis es...
Also normalerweise schon ein paar Tage. Es ist jetzt nicht wie ein Antibiotikum, was sofort Tabula Rasa macht. Aber wenn man aufs Mikrobiom guckt, normalerweise hat man ganz ausgewogenes, wo so jeder seinen Platz hat. Bei Ekzemen zum Beispiel hat man 80% Staphylokokken, also viel zu viele, fast eine Monokultur. Und die bekommt man dann über ein paar Tage, sagen wir 4-5 Tage, auch wieder zurückgedrängt. Also die sehen auch keine Notwendigkeit mehr in der Überzahl oder die haben nicht mehr diesen Überlebensvorteil, wenn man sie entwaffnet.
Wo kommt denn das Kolostrum her? Sind das spezielle Kühe oder Kooperationen mit Bauern?
Ja, wir hatten ganz ursprünglich mal eigene Kühe, das mache ich aber nicht mehr. Was sehr personalaufwendig ist.
Ja, das wissen
und
wir auch. auch.
Türen bleiben immer an Weihnachten und an Wochenende. Und
es muss immer jemand da sein.
Ja, es muss immer jemand da sein. Wir arbeiten jetzt mit 3 Partnern zusammen, die Kolostrum sammeln. Mhm. Wir fangen jetzt aber auch an, direkt mit Bauern zusammenzuarbeiten, die auch ganz gezielt dann die späteren Melkungen abtrennen können. Mhm. Also das ist wirklich, dass wir wirklich sagen können, das ist 4. Melkung, 3. Melkung und das ist wirklich was, was nirgendwo anders hingehen könnte und was sie uns gerne auch verkaufen wollen.
Das muss dann wahrscheinlich auch relativ frisch alles sein, oder hält sich das?
Also das Kolostrum müssen wir frisch haben, weil das ja auch ganz schnell verkeimt, an der Luft auch ganz schnell verkeimt und dann wird daraus quasi Molke gemacht, also ein Käseprozess gemacht. Und die Molke können wir schon mal einfrieren, die ist schon mal haltbarer, die ist steril filtriert, also sie ist steril. Und der Antikörper an sich, der ist richtig lange haltbar. Den haben wir entweder flüssig, aber am liebsten als Pulver. Und im Produkt ist der 3 Jahre haltbar. Also wir haben 3 Jahre Shelf Life auf unsere Produkte und auch der Antikörper als Pulver ist richtig, also schön eigentlich, weil Milch ist ja ein sehr verderbliches Lebensmittel und dass wir es doch in eine Form überführt bekommen als Protein, als Eiweiß, was dann lang haltbar ist.
Und habt ihr ein Patent auf den Antikörper?
Ja, wir haben noch in Anmeldung. Wir haben eine Patentfamilie in Europa, in den USA und in Japan.
Super.
Ja.
Das heißt, aber vom Antikörper dann zum Produkt, was war das noch vom Prozess und wo stellt ihr her?
Also das war schon nochmal echt ein Entwickelprojekt. Also zum Beispiel die Gelformulierung war eine ganze Doktorarbeit in der Pharmazie. Mhm. Auch dann zu testen, jetzt ist er im Gel, was macht er denn da? Verklumpt er da? Kommt er überhaupt wieder raus? Ich meine, wenn das Gel auf der Haut ist, muss der Antikörper ja auch wieder seine Wirkung erzielen können und muss auch wieder aus diesem Gel raus können und nicht da drin festhängen. Mhm. Genau, das war halt wirklich, das war eine ganze Doktorarbeit. Mhm. Und wir produzieren bei einem Lohnhersteller in Deutschland. Also der hat unsere Rezeptur, der hat die ganzen Rohstoffe, wir liefern den Antikörper an. Also das ist dann unser Inhaltsstoff, den wir selber produzieren und anliefern. Und dann hat der aber die Herstellererlaubnis für Kosmetik und wir bekommen es dann als Fläschchen abgefüllt wieder zurück.
Und ihr habt jetzt Produkte für den Hund, ne?
Ja, Hund, Pferd. Katze haben aber oft nicht so das Hautproblemthema und für einen Menschen.
Und was ist die Vision? Weil du jetzt auch schon ein Patent, ne? Welche Länder sind da drin?
Genau,
was wäre deine Vision?
In unterschiedliche Richtungen. Natürlich wollen wir das breit in die Welt setzen. Wir sehen auch ganz interessante Regionen in der Welt, wo Antibiotikaresistenz wirklich ein großes Problem ist und wir sehen, dass wir die zurückgedreht bekommen. Also wenn unser Produkt regelmäßig angewendet wird, dass man von einer resistenten Situation auf eine auf sensitive Bakterien wiederkommt, also dass man wieder behandeln könnte. Mhm. Also da wollen wir natürlich noch weiter über Europa hinaus sind wir jetzt auch in Australien. Das ist so der erste Schritt. Aber genau, einmal das. Und von der Produktseite ist eigentlich Mundgesundheit ziemlich interessant. Also für Hunde gibt's meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, immer noch nicht die richtige Lösung, um den Mund dauerhaft gesund zu halten bei Menschen. Ja, gibt es natürlich jede Menge Produkte. Weiß nicht, ob wir da so zwischenkommen und müssen. Aber zumindest für den Tierbereich wäre das Nächste, was interessant ist. Und der Antikörper ist ja für oral gedacht. Der kann durchaus auch in den Mund und in den Darm.
Aber das ist doch sicher nicht der einzige Antikörper, der sich im Kolostrum befindet. Da sind doch mehr.
Genau, das ist ein Pool, also ein ganzer Cocktail. Die gegen Staphylokokken, das ist wirklich die vorherrschende Menge darin. Aber ja, also auch gegen Viren haben wir jede Menge Antikörper, zum Beispiel auch gegen Herpesvirus. Also es gibt auch durchaus Menschen, wenn die so eine Herpesinfektion haben, die so auf die Lippe drauf machen und das funktioniert auch. Also in die Richtung könnte man sich auch noch jede Menge Sachen überlegen. Also es ist tatsächlich ein Cocktail. Also wir können noch weiter schöpfen. Ja.
Jetzt ist ja die Aufgabe von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz auch so Gemeinsamkeiten zu entdecken. Ich glaube, bei uns
hat es
ein paar Mal geklingelt. Aber es ist auch immer die Frage, könntet ihr Habt ihr schon so ein paar Ideen im Kopf, wenn ihr euch beide so kennengelernt habt und so, wo ihr sagt, ah, das wäre ein Ansatzpunkt, wo man vielleicht zusammenarbeiten kann?
Ich habe mir tatsächlich schon mal angeguckt,
wie
was Bingen so macht, ja.
Ach so, ich wollte gerade sagen, ihr wusstet ja, wie es wurde schon so, wie du hast, du wusstest doch gar nicht.
Aber für den Prozess hatte ich tatsächlich, also für diesen Biotechnologieprozess, aber irgendwie passte das tatsächlich nicht so gut, weil Bingen hat, ist viel Fermentation, ne?
Genau, also wir haben in der Biotechnologie, sind wir in dem Bereich unterwegs, ja. Aber wir gehen jetzt in der Biotechnologie auch mehr in den medizinischen Bereich. Mhm. Also wir haben jetzt auch einen Fernstudiengang medizinische Biotechnologie. Ich fange jetzt mal mit Studiengang auf der Seite an, der sehr gut nachgefragt ist, weil er sich an BTAs, MTAs und so weiter richtet. Mhm. Also schon mit Berufsausbildung und schon im Job gestanden und das funktioniert super. Aber wir haben eben auch Kollegen, die mehr so im Medizinbereich kommen. Wir haben jetzt gerade neuen Kollegen auch dazugekriegt vom DKFZ. Das ist natürlich, passt perfekt. Mhm. und gehen so auch in Richtung Systembiologie, synthetische Biologie, wo auch nochmal viel Informatik dann mit drin steckt. Mhm. Aber wo bei mir natürlich jetzt sich was im Kopf dreht, ist natürlich schon in Richtung Agrarwirtschaft. Ja. Also ich habe eine Kollegin, die auch Veterinärmedizinerin ist und die da sicher ein großes Interesse dran hätte an dem, was ich jetzt gerade alles gehört habe. Also den Kontakt werde ich auf jeden Fall herstellen.
Ja, gut. Was hast du gesucht? Also als du gesagt hast, ah, ich habe mich schon beschäftigt, was brauchst du für dein Unternehmen?
Ja, ich war auf der Suche nach einem Technologikum, also wo wir wirklich dann unsere Anlage mal hinstellen könnten, um die Antikörper aus der Milch zu isolieren oder aus der Molke ist es ja. Mhm. Aber letztendlich, also was ich... Ja, ich war ja nicht da, sondern was ich auf dem Papier gesehen habe, eher der Schritt davor. Also viel Fermentation, aber nicht dann Isolierung von Einzel.
Sind wir im Moment in einem anderen Zusammenhang unterwegs. also wir haben eben den großen Vorteil, dass wir alles sozusagen unter einem Dach haben. Das sagen wir meine Kollegen auch immer wieder. Dass wir wirklich, also ich ziehe es mal von hinten wieder auf, dass wir eine Agrarwirtschaft, eine Verfahrenstechnik und eine Biotechnologie haben. Mhm. Meine Agrarwirtschaftler sind im Moment dabei, sich nicht nur mit diesen größeren Tieren zu beschäftigen, sondern haben auch Fliegen jetzt, Fliegenlarven. Mhm. Die schwarze Soldatenfliege ist da sehr beliebt.
Genau. Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Und stellt jetzt fest, was sich alles in diesen Larven befindet. Also das eine ist natürlich, dass man aus vermeintlichen Abfallstoffen höherwertige Stoffe wiederherstellen kann. Ja. Also das an Hühner verfüttern kann. Diese sind ganz scharf auf diese Larven, weil sie sich bewegen und wahrscheinlich auch besser schmecken als irgendwelches abgepackte Futter. Aber die Kollegen in der Verfahrenstechnik haben eben auch gesagt, da ist ja noch sehr viel mehr drin in diesen Larven. Das ist nicht nur Protein, was man als Tierfutter verwenden kann, sondern da sind Klebstoffe drin, da sind Verbundstoffe drin, da sind Öle drin. Und da sind sie jetzt ganz massiv eingestiegen zu sehen, was kann man eigentlich alles daraus isolieren. Es sind ja natürliche Stoffe, die wir da haben. Und was kann man dann im Endeffekt damit noch machen?
Ja, das ist interessant. Ja. Weil in dem Fett von diesen Larven, da ist nämlich auch ein Stoff drin, der eventuell insektenabwehrend ist. Also das wäre natürlich so der ganz große Traum von den Pferdebesitzern, wenn in unserem Produkt auch noch sowas drin wäre, weil wir es ja auch bei Sommerekzemen verwenden zur Pflege, aber wenn es dann auch zusätzlich noch die Insekten abwehren würde, die für Sommerekzem verantwortlich wären, wäre es natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Sozusagen, ja.
Und was ich auch rausgehört habe bei dir, Antje, war, dass sich die, man hat ja manchmal von außen den Eindruck, dass Universitäten, Hochschulen langsam agieren.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich aber schon so, also ihr geht schon mit der Zeit. Also ihr wisst genau, der Markt braucht das. Also es war ja gerade so, ne, Anforderungen vom Markt. Und dann kann ich auch die Studiengänge anpassen, entwickeln.
Das heißt aber nicht, dass das schnell geht.
Das klang so. Schade. Nein, aber es ist erkannt, dass es schneller gehen muss?
Ja.
Oder?
Ja. Also ich glaube schon, das muss schneller gehen. Also das ist auch so, natürlich hören meine Kollegen wahrscheinlich nicht so gerne, aber das ist schon auch mein Ziel als Präsidentin, dass es schneller geht. Mhm. Aber es ist eben nicht so einfach, einen Studiengang einzuführen. Sondern der muss auch qualitätsüberprüft werden, der muss akkreditiert, heißt das bei den Studiengängen, der muss vom Ministerium zugelassen werden. Also da sind sehr viele Schritte dabei. Und ich hatte eben auch schon gesagt, eine Hochschule ist urdemokratisch, also es muss durch alle Gremien durch, jeder muss zugestimmt haben, dass das so funktioniert. Okay. Wir müssen natürlich die Ressourcen dafür haben. Wir müssen gegebenenfalls einen anderen Studiengang zumachen, was auch wieder wehtut dann.
Das klingt dann doch komplizierter. Ich versuche es anders. Aber dieses, dass man sich dann austauscht und sagt, ah, das ist ein Impuls von einem Unternehmen.
Ja, also, aber wir müssen ein bisschen unterscheiden. Also das eine sind die Studiengänge, die wir haben. Das andere ist natürlich die Forschung, die auch in einer Hochschule gemacht wird. Denn von Forschung lebt eine Hochschule natürlich auch. Also wir müssen, oder wir haben ja auch die Aufgabe, unsere Studierenden wirklich am Zahn der Zeit auszubilden. Das heißt, selbst wenn wir etablierte Studiengänge haben, ist das Curriculum natürlich permanent in Bewegung und in Fortentwicklung. Das heißt, die Kollegen müssen einfach einen Fuß in der Tür der Forschung behalten. Das kann man low-level machen, dass man zu Konferenzen fährt oder dass man sich mit Kollegen austauscht, aber das kann man natürlich auch auf einem anderen Niveau machen, dass man wirklich Forschungsprojekte hat. Und gerade die Kollegen in der Agrarwirtschaft sind bei uns sehr aktiv, was das angeht, auch mit EU-Drittmittel geförderten Projekten dort Forschung zu machen. Und dann kommen eben so wundervolle Sachen wie eben das jetzt mit den Fliegenlarven, wo wir wirklich ein Standort sind, wo wir dann auch mit der Verfahrenstechnik und der Biotechnologie, das findet man sonst einfach nirgends, dass die wirklich in einem Gebäude nebeneinander sitzen, dass die Kollegen sich permanent auch unterhalten können über das, was sie tun.
Als Abschluss von unserem Gespräch würde ich dann gerne auf dieses Thema Transfer eingehen. Das ist ja, weil ihr beide so Wissenschaftlerin seid und die eine ist dann eben Unternehmer, die andere bleibt an einer Hochschule und es ist ja oft so ein Begriff, der dann so benutzt wird. Wir brauchen mehr Transfer. Was bedeutet dieser Transfer jetzt aus deiner Perspektive als Unternehmerin für Innovation und was bedeutet der quasi aus Hochschulsicht, vielleicht auch so ein bisschen an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet, wie können wir das verbessern, diesen Transfer, so wie kommt das Leben in diesen Begriff? Vielleicht magst du, Beatrix, als Unternehmerin beginnen, was brauchst du da auch?
Ja, also einmal ist es so, nachhaltiges Unternehmertum oder eine zukunftsfähige Firma kann man nur mit Wissenstransfer haben oder auch am Leben halten. Und ohne Innovation geht's nicht. Also am Anfang habe ich ja quasi meinen eigenen Transfer gemacht von meiner wissenschaftlichen Arbeit, aber wir arbeiten nach wie vor ganz, ganz eng auch mit Unis zusammen. Also nicht nur, also europaweit, würde ich sagen. Fachhochschulen haben eine ganz wichtige Rolle, weil die ja so nah an der Praxis sind. Und bei uns geht es ja auch um Verfahrenstechnik, es geht aber auch um Testungen, es geht um Nachhaltigkeitsmodelle. Ganz, ganz wichtig. Also ich denke, dass dass wir uns da gegenseitig öffnen müssen und das machen wir ja auch. Also das passiert ja auch, das ist ja auch Realität. Transfer zwischen Startup-Firmen und Universitäten oder Hochschulen. Weiß nicht, natürlich gibt es auch noch Tech-Transfer-Offices, die das irgendwie unterstützen. Ja, es gibt Möglichkeiten oder auch wirklich eins zu eins. Also.
Wie beantwortest du die Frage immer nach dem wichtigen Transfer, der ja von den Hochschulen auch gefordert wird?
Ne? Ja, eigentlich braucht man die Frage gar nicht zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss natürlich auch sehen, wir sind natürlich auch eine öffentliche Einrichtung. Das heißt, ich bin auch steuerfinanziert. Und ich sehe da natürlich auch bei Hochschulen ganz klar die Aufgabe gegenüber der Gesellschaft auch. Also Transfer jetzt nicht nur, wenn es wirklich um Technologietransfer in Firmen hineingeht, also diesen Weg von der Hochschule in ein Unternehmen, sondern ich hatte es eben schon gesagt, natürlich auch umgekehrt. Also wir brauchen natürlich auch den Input von Unternehmen, von Wissenschaft, von Forschungseinrichtungen, um unsere Studierenden auch wirklich mit dem auszustatten, was sie hinterher auch wieder brauchen. Und ich sehe natürlich auch noch die Aufgabe, das wird immer Third Mission auch bei uns genannt, dass wir auch eine gesellschaftliche Aufgabe haben. Also das, was wir an Wissen produzieren oder was wir machen, auch wieder in die Gesellschaft zu tragen.
Dann darf ich am Ende noch die letzte Frage stellen. Ist es ein Match?
Ja. Ja, ganz klar.
Werdet ihr euch wiedersehen?
Das wäre ganz gut.
Ja, gehe ich auch
Sind
davon
wir auch
aus.
Nicht so weit
also
auseinander.
Ich glaube, die Einladung nach Bingen steht.
Sehr gut.
Das würde mich sehr freuen, mhm. Ja.
Sehr gut. Ja, also, ich hatte das Gefühl, es war ein perfektes Match. Und hier sind, glaube ich, ihr seid ja beide Wissenschaftlerin, deswegen glaube ich, in euren Köpfen gehen die Prozesse auch anders, was da für Ideen entstehen. Das war richtig spannend. Toll. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns sehr, dass wir so ein tolles Match gefunden haben. Und wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine schöne Zeit. Ihr wisst ja, Forschung, Transfer ist toll. Viel Mut bei dem Umsetzen eurer Ideen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt's jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.